Ja, guten Morgen auch von mir. Ist voll schön, heute Morgen auch so viele Gesichter wieder zu sehen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Auch da oben auf den Rängen. Cool. Ja, mein Name ist Daniela Weiß. Ich wohne aktuell in Leonberg mit meinem Mann Julian, meinem 8 Monate alten Sohn Benaja. Genau, wir sind dort in der evangelischen Freikirche aktiv. Und viele von euch kenne ich aber, weil ich ganz, ganz viele Jahre auch hier in JMS war. Ich bin hier aufgewachsen in Egenhausen, war viele Jahre aktiv, habe viel von meiner geistlichen Prägung auch hier erleben dürfen. Und ja, umso schöner jetzt auch mal was zurückgeben zu dürfen. Demher freue ich mich, heute hier zu sein. Und ich möchte mich mit euch heute mit einer Person beschäftigen aus dem Alten Testament, über die man, finde ich, zumindest nicht so viel hört. Und das war der Richter Jephtha. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit dem beschäftigt habt. Und ich habe der Predigt den Titel gegeben, Jephtha, eine bittere Geschichte. Ihr werdet sehen im Laufe der Predigt, warum ich den Titel gewählt habe. Wir wollen uns kurz den Kontext anschauen. Die Geschichte spielt im Buch der Richter, Kapitel 10, 11 und 12. Und zusätzlich wird Jephtha auch unter den Glaubenshelden in Hebräer 11 erwähnt. Jephtha war 6 Jahre lang Richter in Israel und die Zeit der Richter spielt so ungefähr 1200 bis 1000 vor Christus. Der geschichtliche Hintergrund von dem Ganzen ist die Zeit der Landnahme Kanaans. Also das Volk Israel war unter Mose ausgezogen aus Ägypten, sind dann 40 Jahre in der Wüste umhergeirrt, um dann unter Josua einzuziehen in das verheißene Land. Und sie leben dort dann aber als loser Stämmeverbund. Das heißt, das Volk muss seine Grenzen nach außen gegen einige Feinde schützen. Es gibt zu der Zeit noch keinen König. Das kommt erst ein bisschen später dann mit König Saul. Und anstelle von dem König gab es in der Zeit immer wieder so einzelne Gestalten, die Gott gebraucht hat, um sein Volk zu führen. Das waren die sogenannten Richter. Am Anfang von dem Richterbuch, da finden wir so eine Art Leitmotiv für alle anschließenden Erzählungen. Da lese ich ein Stückchen vor, das ist aus Richter 2, Vers 18 bis 19. Da heißt es, immer wenn der Herr einen Richter über Israel einsetzte, war er mit dem Richter und rettete das Volk vor seinen Feinden, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid mit seinem Volk, das schwer unter seinen Bedrängern und Unterdrückern stöhnte. Doch sobald der Richter gestorben war, kehrten die Israeliten zu ihrem alten Lebensstil zurück und verhielten sich schlimmer als ihre Väter. Sie liefen anderen Göttern nach, dienten ihnen und warfen sich vor ihnen nieder. Und sie weigerten sich, ihre schlechten Lebensweisen und ihr trotziges Verhalten aufzugeben. Auch zu Beginn der Geschichte von Jephtha steht genau so eine Situation. Die Israeliten haben sich wieder von Gott abgewandt und fremden Göttern gedient. Und als Folge davon wurden sie dann von den Philistern und von den Ammonitern angegriffen und 18 Jahre lang unterdrückt. Und jetzt ist die Situation, dass die Amoriter die Stämme Juda, Benjamin und Ephraim angreifen wollen. Das waren die Stämme, die waren östlich vom Jordan. Das Gebiet wird auch Gilead genannt. Und in dieser Not wenden sich die Israeliten jetzt wieder an Gott. Sie wenden sich von ihren Göttern ab und flehen Gott um Hilfe an. Und jetzt ist die Frage, wer führt das Volk jetzt in den Kampf? Und dann lesen wir in Richter 10, Vers 18. Die Ältesten von Gilead besprachen untereinander, welcher Mann nimmt den Kampf gegen die Ammoniter auf? Er soll Herrscher über ganz Gilead werden. Und jetzt beginnt Richter 11 mit der Vorstellung unserer Hauptperson, mit Jephtha. Da heißt es, Jephtha aus Gilead war ein großer Krieger. Soweit so gut. Gleich danach kommt, er war aber der Sohn einer Prostituierten. Wir hören schon an der Formulierung, dass das ein Problem war. Und tatsächlich, die Sünde, auch damals war es natürlich, die Bibel zeigt, dass es Sünde ist. Und auch damals war es Sünde. Jephtha war die Folge von der sündigen Handlung seines Vaters. Und wir können davon ausgehen, dass er dadurch keinen guten Stand hatte in der Gesellschaft und dass er viele, viele Nachteile erlebt hat. Und tatsächlich ist es so, dass wir davon lesen, dass der Vater von Jephtha noch eheliche Kinder hatte und als die erwachsen waren, haben sie ihren Halbbruder Jephtha fortgejagt. Es steht da, du wirst nichts vom Erbe unseres Vaters bekommen, sagten sie, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Jephtha floh vor seinen Brüdern und ließ sich im Lande Tob nieder. Was Jephtha hier erlebt, ist hart. Es ist verletzend und es ist demütigend. Er wird von seiner eigenen Familie ausgeschlossen, von der Liebe, von der Annahme und von dem Erbe. Und er wird nicht nur von der Familie ausgeschlossen, sondern von seinem ganzen Umfeld, aus seiner Heimat. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten, das alles aufgrund von dem Umstand, für den er selber gar nichts konnte. Es war schließlich die Sünde von seinem Vater. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich diese Ausgrenzung, diese Verletzung und diese Zurückweisung in den Groll entwickelt hat und in eine Bitterkeit, die sich immer tiefer in Jephthas Herz gefressen hat. Und jetzt sind wir mitten in dem Thema, um das heute gehen soll, das Thema Verbitterung. Deshalb der Titel Jephtha, eine bittere Geschichte. Ich glaube, Jephtha war verbittert und er hat ja auch allen Grund dazu. Schauen wir uns kurz an, was ist Bitterkeit? Was ist Verbitterung? Im Duden lesen wir davon, verbittert sein heißt, von ständigem Groll erfüllt sein gegen das eigene als allzu hart empfundene Schicksal oder gegen eine als ungerecht empfundene Behandlung. Noch eine andere Definition. Eine Verbitterung ist meist die Folge einer großen persönlichen Kränkung. Man fühlt sich von seinen Mitmenschen ungerecht behandelt und missverstanden und ist verletzt. Also es hat eine Kränkung stattgefunden, eine ungerechte Behandlung oder ein harter Schicksalsschlag, den man erlebt. Und ich glaube, das erlebt nicht nur Jephtha oder hat nicht nur Jephtha erlebt, ich glaube, das erleben wir alle irgendwann mal. Und ich glaube, jeder von uns kennt auch Menschen, die verbittert sind. Vielleicht bist du auch heute Morgen da und sagst, ja, ich habe da einen Punkt in meinem Leben, wo ich merke, da ist Bitterkeit und Verbitterung da. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht ist es eine ungerechte Behandlung am Arbeitsplatz, die du erlebst. Vielleicht ist es das Gefühl, zu kurz zu kommen oder nicht das zu bekommen, was du denkst, was du verdient hättest. Vielleicht ist es eine Demütigung oder ein Vertrauensbruch, den du erlebst oder erlebt hast. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht ist es die ungewollte Kinderlosigkeit. Vielleicht suchst du schon ganz lang nach einem Partner und findest keinen. Oder vielleicht hast du auch einen Todesfall erleben müssen in deinem nahen Umfeld. Ich glaube, wir alle erleben Momente, in denen Samen von Bitterkeit in unser Herz fallen kann. Und das Problem von diesen Samen ist, dass sie Wurzeln ausbilden und beginnen zu wachsen. In der Bibel werden wir genau davor gewarnt, und zwar im Neuen Testament. Im Hebräerbrief heißt es, Hebräer 12, Vers 15, achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine Wurzel der Bitterkeit unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Wir lesen hier von der Wurzel der Bitterkeit und ich glaube, wir alle kennen so dieses Prinzip aus der Gartenarbeit, dass ein Same gesät wird und unter den richtigen Bedingungen auch Wurzeln schlägt und wächst. Zuerst unter der Erde und irgendwann auch am Licht. So ist auch die Bitterkeit. Zuerst wird der Same der Bitterkeit gesät, ausgelöst durch irgendeine ungerechte Behandlung, durch einen Schicksalsschlag, durch eine Demütigung. Dann beginnt die Saat zu keimen. Meistens geschieht es zuerst verborgen, es ist nicht gleich sichtbar. Wahrscheinlich arbeitet es in Gedanken, man beschäftigt sich viel damit, man dreht sich viel über das, was passiert ist. Und so können sich Wurzeln ausbilden, die sich in der Erde verfestigen und die Bitterkeit wächst immer weiter. Gehen wir wieder zurück zu unserem Jephtha. Auch bei ihm hat die Bitterkeit Wurzeln geschlagen und ist gewachsen. Wir lesen von der Reaktion von Jephtha auf die ungerechte Behandlung, die ihm durch seine Brüder widerfahren ist. Da heißt es, Jephtha floh vor seinen Brüdern, ließ sich im Land Tob nieder. Eine Gruppe zwielichtiger Männer schloss sich Jephtha an und zog mit ihm umher. Er lebt jetzt als Außenseiter und sammelt zwielichtige Männer um sich. Vielleicht ein Milieu, wo die Bitterkeit noch weiter wachsen kann. Und jetzt nach einiger Zeit, wir wissen nicht genau, wie lange es war, bekommt er plötzlich Besuch von den Stammesältesten. Die Situation, wir erinnern uns, das Volk wird von den Ammonitern bedroht und die Stammesältesten suchen einen Anführer, der sie im Kampf führen kann. Wir hatten auch gelesen, dass Jephtha scheinbar ein sehr guter, großer Krieger gewesen war. Und jetzt kommen sie und sagen, komm zurück, du sollst unser Oberbefehlshaber sein. Hilf uns im Kampf gegen die Amoriter. Und jetzt kommt Jephthas Antwort, wo ich finde, da kann man so ein bisschen Bitterkeit drin lesen. Habt ihr mich nicht gehasst und aus dem Haus meines Vaters vertrieben? Warum wendet ihr euch jetzt an mich, wo ihr in Not seid? Ich finde, seine Antwort zeigt, dass er nicht vergessen hat, was damals passiert ist und was ihm angetan wurde. Die Ältesten werben um ihn und versprechen ihm, dass er Anführer des ganzen Volkes werden soll. Und Jephtha nimmt das Angebot an. Jetzt kann man nur spekulieren, warum. Was hat ihn getrieben? Ich weiß nicht, ob ihn die Führungsposition gelockt hat, die Macht. Vielleicht hat er sich gedacht, okay, wenn ich jetzt hier Anführer werde, wie ist das wohl für meine Brüder? Es muss ja wiederum demütigend für sie sein. Wir wissen nicht genau, was ihn bewegt hat, aber er nimmt die Herausforderung an, sammelt ein Heer und kämpft tatsächlich auch siegreich gegen die Ammoniter. Und er wird Herrscher und wird auch von Gott zum Richter berufen. Das heißt sogar, der Geist des Herrn war auf ihm. Und so war er dann 6 Jahre lang Richter. Soweit alles gut. Jetzt kommt eine Geschichte, die, finde ich, auf brutale Art nochmal Jephthas Bitterkeit zum Ausdruck bringt. Und zwar tötet Jephtha 42.000 Männer von dem Stamm. Nicht von irgendeinem Stamm, sondern von dem Stamm aus Israel. Er tötet Männer aus seinem eigenen Volk, die Ephraimiter. Das ist jetzt ein kurzer Ausschnitt aus dem Kapitel 12, 4 bis 6, wo geschildert wird, was passiert. Da sammelte Jephtha alle seine Leute, griff die Männer von Ephraim an und besiegte sie. Die Männer von Gilead besetzten die Furten des Jordan, die nach Ephraim führten. Und immer, wenn ein Flüchtling aus Ephraim kam und sagte, ich möchte hinübergehen, fragten ihn die Männer aus Gilead, gehörst du zum Stamm Ephraim? Antwortete der Mann, nein, forderten sie ihn auf, sag einmal Schibolet. Wenn er dann Sibolet sagte, weil er das Wort nicht richtig aussprechen konnte, packten sie ihn und brachten ihn an den Furten des Jordan um. Auf diese Weise kamen damals 42.000 Männer vom Stamm Ephraim ums Leben. Man geht davon aus, dass die Stämme damals verschiedene Dialekte hatten und tatsächlich der Stamm Ephraim quasi dieses SCH, das wohl nicht richtig aussprechen konnte. Ich habe mir überlegt, vielleicht ist es so ein bisschen ein Vergleich zu uns Deutschen. Wir tun uns ja manchmal schwer mit dem englischen TH und sagen S dazu. Und ich weiß nicht, ob ihr den flachen Witz kennt, der ist wirklich flach. Kapitän an deutsche Küstenwache, we are sinking. Dann antwortet die deutsche Küstenwache, what are you thinking about? Hier jetzt natürlich lustig, für die Ephraimiten damals war das harte Realität. Sie mussten aufgrund von ihrer Aussprache ihr Leben lassen. Und was die Geschichte zeigt, Jephtha ist zu einem harten Mann geworden, der bitter war, der unversöhnlich war und der quasi einen Bürgerkrieg anfängt und ganz viele von seinen eigenen Leuten tötet. Ich glaube, was wir alle kennen, ist so eine kurzfristige Bitterkeit. Eine Bitterkeit, die kurz aufkeimt, man regt sich auf, es vergeht aber auch wieder. Ein Problem ist die chronische Bitterkeit. Also wenn wir das, was wir erlebt haben und was zur Bitterkeit geführt hat, wenn wir das nicht verarbeiten, wenn wir immer wieder drüber nachdenken, wenn wir immer wieder den Gefühlen der Bitterkeit Raum geben, dann kann es schnell passieren, dass wir zynisch werden, dass wir selbstmitleidig werden, dass wir uns schnell gekränkt fühlen, dass wir uns ganz schnell missverstanden fühlen. Dann ist die Wurzel der Bitterkeit oft so verfestigt und die Pflanze nicht mehr nur im Verborgenen, sondern es wird auch sichtbar. Ich finde, so richtig bitteren Menschen sieht man die Bitterkeit oft auch äußerlich an. Und ganz spannend, seit 2003 gibt es wohl auch ein Krankheitsbild, ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, die posttraumatische Verbitterungsstörung. Die gibt es tatsächlich. Möglicherweise würde Jephtha heute so diagnostiziert werden, ich weiß es nicht. Der Begriff stammt von Michael Linden, ein deutscher Psychiater, und er sagt, dass es zu einer chronischen Verbitterungsstörung kommen kann, wenn der Betroffene die Kränkung nicht verarbeitet. Und diese Störung belastet dann sowohl die Seele als auch den Körper und den Geist und das soziale Umfeld. Dann vielleicht zu der Frage, was können wir denn gegen Bitterkeit tun? Jetzt ist ja momentan alles noch sehr negativ, aber es soll auch wieder hochgehen. Um ein weiteres Wurzeln zu verhindern, genügt es nicht, dass wir nur das wegschneiden, was man sichtbar sieht. Es reicht nicht, dass wir uns darum kümmern, dass nach außen hin die Bitterkeit nicht sichtbar ist. Es braucht eine Wurzelbehandlung. Auch hier wieder die Parallele zur Gartenarbeit. Wir alle kennen Unkraut und wir wissen auch, dass es nicht damit getan ist, wenn wir oben die Stängelchen abschneiden, sondern am besten reißt man das ganze Unkraut mit der Wurzel raus. Ich glaube, dass auch wir immer wieder solche Wurzelbehandlungen brauchen. Auch oder vielleicht gerade dann, wenn sich die Sache schon seit langem im Herzen festgesetzt hat. Vielleicht trägst du schon jahrelang solche bitteren Gedanken mit dir rum. Aber wie läuft so eine Wurzelbehandlung ab? Ich möchte was vorlesen aus Epheser 4, 31 bis 32. Da heißt es: Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ich glaube, dass ein wichtiger Schlüssel im Kampf gegen Bitterkeit Vergebung ist. Was ist Vergebung? Durch Vergebung verzichtet eine Person auf den Schuldvorwurf und auf ihren Anspruch der Wiedergutmachung des erlittenen Unrechts, ohne die erlittene Verletzung zu relativieren oder zu entschuldigen. Vergebung ist ein vorwiegend innerseelischer Prozess, der unabhängig von Einsicht und Reue des Täters vollzogen werden kann. Was heißt es? Vergebung heißt nicht vergessen. Vergebung heißt auch nicht, das Geschehene gut zu heißen oder zu rechtfertigen oder zu verleugnen. Und Vergebung heißt auch nicht, das finde ich wichtig, dass der andere seine Schuld einsehen muss. Aber Vergebung heißt loslassen. Und ich glaube, Vergebung hat enorme Auswirkungen auf unser Leben. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der posttraumatischen Verbitterungsstörung. Es gibt Therapeuten im säkulären Bereich, die bieten ein mehrmonatiges Vergebungstraining an. Und es gibt eine Studie, wo quasi Menschen daran teilgenommen haben. Und man sagt, dass am Schluss bei einem Drittel von den Patienten nachgewiesen werden konnte, dass deutlich reduzierte Stresssymptome da sind, wie Magenprobleme, Schwindel, Kopfschmerzen, Rückenbeschwerden, alles Dinge, die davor da waren. Und bei 70% ließ der seelische Schmerz spürbar nach. Vergebung hat Auswirkungen. Unterschätze die Macht der Vergebung nicht. Ich möchte jetzt langsam schon zum Ende kommen und noch ein Beispiel vorlesen. Das ist ein kleiner Auszug aus dem Buch von Corrie ten Boom, Mit Gott durch dick und dünn. Gab viele von uns ist das ein Begriff. Sie hat während der nationalsozialistischen Besetzung in den Niederlanden ganz viele Juden gerettet, indem sie sie bei sich versteckt hat. Und da lese ich jetzt ein Stück davon vor. Es war in einer Kirche in München, wo ich ihn traf. Einen hageren, hellblonden Mann in einem grauen Mantel. Die Menschen verließen den Raum im Kellergeschoss, in dem ich soeben gesprochen hatte. Langsam gingen sie an den Holzstühlen entlang dem Hinterausgang zu. Es war 1947 und ich war vor kurzem von Holland in das besiegte Deutschland mit der Botschaft gekommen, dass Gott vergibt. Es war die Botschaft, die in diesem grauen, zerbombten Land am meisten gebraucht wurde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagte ich, wirft Gott sie in den tiefsten Ozean, sie sind für immer verschwunden. Die ernsten Gesichter starrten mich an und wagten kaum, dies zu glauben. Schweigend standen die Menschen auf. Schweigend zogen sie sich ihre Mäntel an und schweigend verließen sie den Raum. Das war, als ich ihn sah. Er bahnte sich seinen Weg durch die Menge. Einen Augenblick lang sah ich seinen Mantel und den braunen Hut. Im nächsten Augenblick die blaue Uniform und eine Schirmmütze mit dem Totenkopf und den gekreuzten Knochen darauf. Die Erinnerung kam wie ein Blitz. Der riesige Raum mit seinem kalten Oberlicht, der traurige Haufen der Kleider und der Schuhe in der Mitte des Fußbodens, eine nackte Schande, an diesem Mann vorbeilaufen zu müssen. Vor mir konnte ich die zierliche Gestalt meiner Schwester erkennen. Die Rippen stachen scharf durch die dünne Haut. Betsy und ich waren verhaftet worden, weil wir während der Besatzung Hollands durch die Nazis in unserem Zuhause Juden versteckt hatten. Dieser Mann war Aufseher im Konzentrationslager Ravensbrück gewesen, wo wir hingeschickt wurden. Nun stand er mit ausgestreckter Hand vor mir. Eine wunderbare Botschaft, Fräulein. Wie gut zu wissen, dass, wie Sie sagen, all unsere Sünden auf dem Meeresboden liegen. Und ich, die so routiniert über Vergebung gesprochen hatte, fummelte in meinem Notizbuch herum, anstatt seine Hand zu ergreifen. Natürlich würde er sich nicht mehr an mich erinnern. Wie konnte er sich überhaupt an einen Gefangenen unter Tausenden von Frauen entsinnen? Aber ich konnte mich an ihn und an die Lederpeitsche erinnern, die an seinem Gürtel hin und her baumelte. Es war das erste Mal seit meiner Befreiung, dass ich mit meinen Häschern von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Mein Blut schien mir in den Adern zu gerinnen. Sie haben Ravensbrück in Ihrem Vortrag erwähnt, sagte er. Ich bin dort Aufseher gewesen. Aber seit damals, fuhr er fort, bin ich Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir meine Gräueltaten von dort vergeben hat. Ich würde es jedoch auch gerne von Ihren Lippen hören, Fräulein. Er streckte seine Hand ein zweites Mal aus. Können Sie mir vergeben? Ich stand da, ich, deren Sünden jeden Tag vergeben werden mussten, und konnte es nicht tun. Betsy war an diesem Ort umgekommen. Konnte er ihren langsamen, schrecklichen Tod austilgen, nur weil er um Vergebung bat? Es konnten nicht mehr als ein paar Sekunden vergangen sein, wie er da mit ausgestreckter Hand dastand. Für mich jedoch erschienen sie wie Stunden, während ich einen Kampf mit der schwierigsten Sache hatte, zu der ich mich jemals überwinden musste. Ich wusste, dass ich es tun musste. Die Botschaft, dass Gott vergibt, hat eine vordringliche Bedingung, dass wir denjenigen vergeben, die uns Schaden zugefügt haben. Wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen nicht vergebt, sagte Jesus, wird euch euer himmlischer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Ich kannte es nicht nur als Gebot Gottes, sondern auch aus tagtäglicher Erfahrung. Seit Kriegsende hatte ich in Holland ein Heim für Opfer der Nazi-Gewaltherrschaft aufgebaut. Wer seinen ehemaligen Feinden zu vergeben vermochte, konnte auch bald wieder in die Außenwelt zurückkehren und sein Leben neu in die Hand nehmen. Ganz gleich, welche physischen Narben zurückblieben. Diejenigen, die ihre Verbitterung hegten, blieben auch geistig invalide. So einfach und doch so schrecklich war das. Ich stand immer noch da mit der Kälte, die mein Herz umklammerte. Vergebung ist jedoch keine Emotion, dies war mir auch klar. Vergebung ist eine Tat des Willens. Der Wille kann tätig sein, egal welche Temperatur das Herz hat. Jesus, hilf mir, betete ich leise. Ich kann meine Hand hochheben, so viel kann ich tun, du musst das Gefühl dazu geben. Also legte ich meine Hand ausdruckslos und mechanisch in die mir ausgestreckte Hand. Während ich dies tat, geschah etwas Unglaubliches. Ein Strom floss von meiner Schulter aus durch meinen Arm bis hin in unsere vereinten Hände. Diese heilsame Wärme schien völlig durch mich zu strömen und trieb mir die Tränen in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, weinte ich von ganzem Herzen. Für einige Augenblicke hielten wir uns ganz fest. Der ehemalige Aufseher und die ehemalige Gefangene. Niemals zuvor hatte ich Gottes Liebe so stark wie in diesem Moment verspürt. Das ist eine starke Geschichte, finde ich. Und das ist eine Erfahrung, die wünsche ich uns allen. Dass wir Enttäuschungen, Demütigungen, die wir erlebt haben, dass wir Verletzungen, unerfüllte Erwartungen, Schicksalsschläge, dass wir das an Gott abgeben können. Dass wir dem Samen von der Bitterkeit keinen Raum, keinen Nährboden in uns geben. Dass wir, wenn die Bitterkeit doch Wurzeln geschlagen hat, wir uns trauen, an eine Wurzelbehandlung ranzugehen. Dass wir vergeben und durch Vergeben erfahren, wie wir Bitterkeit loswerden können. Corrie ten Boom hat Schreckliches erlebt und hat viel Grund dafür gehabt, bitter zu sein. Aber sie war bereit, durch Vergebung Heilung zu erfahren. Jephtha konnte nichts für den Umstand, dass er Sohn einer Prostituierten war. Aber er konnte was dafür, wie er mit dieser erlebten Verletzung umgeht, was es mit ihm und mit seinem Charakter macht. Wir können nicht verhindern, dass Samen von Bitterkeit in unser Herz fallen. Aber wir können uns darum kümmern, dass sie keinen Nährboden kriegen, dass sie keine Wurzeln bilden, dass sie nicht wachsen können. Und wenn die Bitterkeit doch Raum in uns hat, dann können wir durch Vergebung Heilung erfahren und durch Gegenwart Gottes Heilung erfahren. Und das wünsche ich uns alles. In diesem Sinne, Amen.